Danke, Herr Jesus Christus. Danke, danke für jedes Gebet, das gesprochen wurde, im Lauten wie im Stillen, für jedes Flehen zu dir um die Gabe deines Geistes, dass du uns erleuchtest, dass du uns lehrst, dass du uns belehrst, dass du uns füllst und Nahrung gibst, geistliche Nahrung, damit wir am inneren Menschen wachsen und mündig werden zur Rettung, die bereitsteht, bald offenbar zu werden. Jesus Christus, möge diese Bibelstunde dazu beitragen, dass das geschehen mag. Du kannst geben im Übermaß, über Bitten und Flehen, mehr als wir sogar erbitten, kannst du tun und wirst du es tun, und ich danke dir dafür. Herr, ich bitte dich, dass du dich meiner Schwachheit erbarmst und die begrenzten Worte nimmst und das der Gemeinde und alle Zuhörenden zum Segen werden lässt. Ich bitte dich aber darüber hinaus, Herr, dass du durch deinen Geist es mehr wie meine Worte machst, dass es einfach in ihnen durch deinen Geist bestätigt wird, Herr, dass du da wirkst an dem inneren Menschen, dass du erleuchtest, dass du Verständnis gibst, Erkenntnis gibst, geistliche Erkenntnis, aber genauso auch Leben und Veränderung und Kraft. Und darum bitte ich dich, Herr, dass das einen Unterschied macht und dass auch das Kraft gibt für die nächsten Tage. Herr, ich bitte dich, Herr, dass du dieses Wunder tust. In deinem Namen will ich es bitten und auch auf deinen Namen hoffen. Amen. Ich bitte, mit mir Petrusbrief aufzuschlagen. Kapitel 2, Verse 1 bis 10. Das ist der nächste Kapitel, der uns begleitet, den ich vorgenommen habe, nicht so intensiv zu behandeln, der vieles beinhaltet, was wir schon im Studium des Hagai-Buches betrachtet, studiert, nachgedacht haben und gelernt haben. So möchte ich im Wesentlichen ihn zusammenfassen, nochmal euch an die Gliederung erinnern und ein paar Kostbarkeiten heben und dann so weiter mit euch gehen. Ich lese Kapitel 2, 1 bis 10. Legt nun ab alle Bosheit und allen Trug und Heuchelei und Neid und alles üble Nachreden und seid wie neugeborene Kinder begierig nach der vernünftigen und unverfälschten Milch, damit durch sie wachse zur Rettung, wenn ihr wirklich geschmeckt habt, dass der Herr gütig ist. Zu ihm kommend als zu einem lebendigen Stein, von Menschen zwar verworfen, bei Gott aber auserwählt, kostbar. Lasst euch auch selbst als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, ein heiliges Priestertum, um geistliche Schlachtopfer darzubringen. Gott hochwillkommen durch Jesus Christus. Denn es ist in der Schrift enthalten, siehe, ich lege in Zion einen auserwählten, kostbaren Eckstein. Und wer an ihn glaubt, wird nicht zuschanden werden. Euch nun, die ihr glaubt, bedeutet er die Kostbarkeit. Für die Ungläubigen aber gilt, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, dieser ist zum Eckstein geworden und ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses. Da sie nicht gehorsam sind, stoßen sie sich an dem Wort, wozu sie auch bestimmt worden sind. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis zu einem wunderbaren Licht berufen hat. Die ihr einst nicht ein Volk wart, jetzt aber ein Volk Gottes seid, die ihr nicht Barmherzigkeit empfangen hattet, jetzt aber Barmherzigkeit empfangen habt. Bevor Petrus das eigentliche Anliegen oder sein eigentliches pastorales Anliegen und Dienst an der Gemeinde, an der zerstreuten Gemeinde in der Fremde tut, sie zu stärken, in den Anfechtungen, sie zu ermutigen, in Versuchungen, in Prüfungen, und die sind ja vielfältig. Er spricht darüber, über das Leben in der Welt, im Umgang mit Obrigkeiten, mit den Auseinandersetzungen. Er redet von den Konflikten als Sklave und Freier, wie man da lebt. Er redet von den Konflikten und Schwierigkeiten, Versuchen, Prüfungen in der Beziehung, in der Ehe zwischen Mann und Frau, Verheiratete, wo es ungläubigen Mann gibt und eine gläubige Frau in dem Fall. Er redet davon, wie Männer mit Frauen umgehen. All das sind Konfliktfelder. Er redet davon, von Verfolgungen und Prüfungen in dieser Welt um des Glaubens willen. Und er redet von Schwierigkeiten in der Gemeinde selbst. Jüngere und Ältere, Älteste und Gemeinde, all diese Dinge. Und dann spricht er von den listigen Angriffen des Teufels und von seinem Brüllen und umherstreifen, um zu sehen, wen er verschlingen kann. Das ist im Groben sein sein Thema, dass er, oder das Anliegen, in die Gemeinde da hineinzunehmen und ihr zu erklären, wie sie damit umzugehen hat. Bevor er aber das tut, und nimmt er sich wirklich sehr ausführlich Zeit und sehr tief, und jeder Satz, jeder Vers ist hier so tief, nimmt er sich Zeit, um der Gemeinde ihre Stellung und ihre Berufung vor Augen zu malen. Das hat er gemacht und das machen wir seit langer Zeit. Es ist wichtig, daher kommt die Kraft, daher kommt die Motivation und die richtige Ausrichtung, diese Dinge anzugehen. Was meine ich damit? Wenn man diese Ausrichtung nicht hat und wir wissen nicht, wo wir stehen und zu was wir berufen sind, sind wir sehr schnell in der Lage, aus unserer eigenen Kraft und aus unseren eigenen Anstrengungen und unserer eigenen Ehre diese Dinge zu tun. Und wir werden bitterlich scheitern und das ist nicht möglich. Endet in einer religiösen Haltung, endet in der Verehrung des Fleisches und Befriedigung des Fleisches und letztendlich hat es keine Ehre und kein Opfer und keine Herrlichkeit und, ja, für unseren Gott, unseren Herrn. Petrus aber zeigt unseren neuen Stand und unsere neue Position. Er spricht von uns als seine neuen Kinder, die er wiedergeboren hat, die er befähigt hat zu diesem Dienst, und er zeigt uns eine herrliche, hohe Berufung, zu der wir berufen worden sind. Und er spricht hier von einer Berufung, dass wir jetzt das geistliche Haus Gottes sind. Wir sind ein Tempel Gottes, in dem Gott wohnt, leibhaftig wohnt. Das ist, allein diese Tatsache ist schon unglaublich und herrlich. Und aus diesem Verständnis und Wissen, dass wir der Tempel Gottes sind, Gott in uns wohnt, hat das ja Auswirkungen auf mein Verhalten und auf mein Reden und mein Handeln in der Welt und in der Familie und in der Ehe und in der Welt. Das hat Auswirkungen. Und dann spricht er davon, dass wir ein heiliges Priestertum sind, sogar ein königliches Priestertum. Und dieses Wissen um unsere Berufung, wer wir in Christus Jesus sind, wer wir in Jesus Christus sind, braucht es, um dann diese ganz praktischen Dinge anzugehen. Das hat er getan, wir haben uns das intensiv angeschaut, unsere Stellung, und jetzt reden wir über unsere Berufung. Der Übergang, nur ganz kurz zur Erinnerung, der Übergang, er spricht, dass wir wiedergeboren sind. Und das ist, was er möglich gemacht hat, und überhaupt in dieser Berufung leben zu können, er hat uns wiedergeboren. Und Petrus spricht und sagt, weil wir wiedergeboren sind und zu einem neuen Lebenswandel befähigt worden sind, und unsere Wiedergeburt und unser neues Leben das Ziel hat, dass wir einander lieben und somit Nachfolger Jesu sind, sollen wir diese Dinge ablegen, die entgegengesetzt dieser neuen Schöpfung, entgegengesetzt dieser neuen Geburt stehen. Gottes Liebe und jeder, der aus Gott geboren ist, liebt. Und Petrus sagt, und wenn wir aus Gott geboren sind und lieben, sollen wir all das ablegen, was gegen die Liebe ist. Und er macht eine Liste und wir haben da uns in der letzten Bibelstunde kurz damit schon beschäftigt, mit dem Thema das Ausziehen, des Ablegens. Also das ist so sein Gedankengang. Er beginnt und sagt, wenn wir wiedergeboren sind und diese Anteile haben an dieser Wiedergeburt, dann lass uns alles ablegen, was gegen dieses Leben und gegen diese Liebe steht. Stattdessen, wenn wir wiedergeboren sind, das ist immer seine Voraussetzung, wenn wir geschmeckt haben, wenn wir diese Milch geschmeckt haben, wenn wir das neue Leben geschmeckt haben, wenn wir es haben, dann sollen wir begierig sein. Ein frisch geborenes Kind Gottes hat Hunger nach dem Wort Gottes und sagt, dann streckt euch danach aus, mehr und mehr davon zu empfangen. Das ist wichtig. Und das braucht, wir werden sehen, das braucht nicht einfach nur Nahrung und nicht einfach nur ein paar Ergänzungsnahrungsmittel, sondern es braucht etwas Gesundes, es braucht etwas, die richtige Nahrung braucht, damit man wächst. Darüber redet er. Und er sagt, warum? Das wegtun, was uns hindert und was uns kaputt macht, stattdessen das nehmen, was uns fördert und uns zum Wachsen bringt. Warum? Weil wir wachsen sollen. Das ist das Thema. Wir sollen wachsen. Wenn wir der Tempel Gottes sind, ein geistliches Haus, dann muss dieses Haus wachsen. Gott ist noch nicht fertig. Der Bau ist noch am Entstehen, beziehungsweise das Haus ist noch nicht vollendet, noch nicht fertiggestellt. Und dieses Haus muss wachsen. Und Petrus geht dahin und er spricht von dem Wachstum und sagt, was ist dieses Wachstum? Es ist ein Haus. Und dieses Haus muss wachsen. Und dann redet er über die Art und Weise, wie dieses Haus wachsen soll. Und dann erklärt er, was dieses Wachstum ist, wie dieses Wachstum geschehen kann. All diese Dinge möchte ich nach und nach so ein bisschen mit euch durchgehen und ein paar kostbare Perlen heben. Zurück zu Kapitel 2, Vers 1. Nur, dass ihr einfach gedanklich wieder bei mir seid oder ich bei euch. Ich persönlich brauche es immer wieder, obwohl ich mich Stunden vorher vorbereitet habe und das ein paar Mal gelesen und nochmal ein Skript gelesen habe. Ich muss da wieder hineinkommen, sodass ich dann wieder weitermachen kann. Ich hoffe, dass ihr das versteht, warum ich das tue, was ich tue. Also, Kapitel 2, Vers 1. Legt nun alle Bosheit ab und allen Trug und Heuchelei und Neid und alle üble Nachrede und seid wie neugeborene Kinder begierig nach der vernünftigen, unverfälschten Milch, damit ihr durch sie wachset zur Rettung, wenn ihr wirklich geschmeckt habt, dass der Herr gütig ist. Das ist der erste Abschnitt, die erste Sinneinheit. Das ist die Schlussfolgerung aus dem Vorhergehenden. Und das Thema ist, wir sollen ablegen. Ablegen alles, was der alten Gewohnheit oder die alten Gewohnheiten ablegen. Alles, was der Liebe entgegensteht, sollen wir ablegen. Dieses Bild von ablegen ist ein Bild des Ausziehens. So wie alte Kleider. Und ich habe euch in der letzten Bibelstunde kurz versucht zu zeigen, aus verschiedenen Stellen, wie die Bibel immer wieder dieses Bild gebraucht, dass wir unsere alten Klamotten, die schmutzig, die dreckig sind, in denen wir sozusagen groß geworden sind, und dass wir sie ablegen sollen. Für mich ist das ein Bild, das ich schon lange als Kind schon gehört und ich fand es toll, dass dass Jesus Christus, der König der Könige, der Herr aller Herren, mich zu seinem Sohn gemacht hat und mich auf der Straße irgendwo in einer Gosse gefunden hat. Ich, der Penner aller Penner, die es gibt, der Ärmste aller Ärmsten, der Schmutzigste, der Unwürdigste, der kein Recht hat, in irgendeiner Weise nur in die Nähe seiner Königsherrschaft zu kommen, geschweige der Mauer, geschweige des Tores, überhaupt noch in Vorhof oder vielleicht in die Gegenwart vor seinem Thron und irgendeine Bitte äußern zu können, so weit weg, wie es nur geht. Und er findet mich, er sucht mich, er geht hinaus aus seinem Tempel hinaus, aus seinem Tor hinaus, geht und sucht mich und findet mich. Und nachdem er mich findet, sagt er, du wirst mein Sohn. Das ist unglaublich, ein Kind. Und dann dieses Bild, er gibt mir neue Kleider, Kleider der Gerechtigkeit. Die alten darf ich ablegen, die darf ich wegschmeißen, letztendlich wirklich, wirklich verbrennen. Und ich darf diese neuen Kleider der Herrlichkeit, seine Königsherrschaft anziehen. Aus dieser Perspektive, das ist ein Riesenvorrecht. Und das erfüllt mich mit großer Dankbarkeit, diese Gnade erfahren zu haben. Ich darf seine Königskleider anziehen. Und dann denke ich immer wieder daran, dann steht man morgens auf und in seiner alten Gewohnheit, ich will wirklich sagen, seine alten Gewohnheit, was zieht man an? Die alten Kleider, die in der Ecke liegen. Man denkt vielleicht noch nicht mal darüber nach. Man überlegt nicht, was ziehe ich das an? Und dann geht man hin und zack, so im Halbschlaf zieht man sich an, geht man raus und dann geht man zum Frühstück zum König und der König guckt hin und sagt, ja, was hast du denn an? Guckst, wieder zurück. Und dann passiert genau das, dann ablegen, dann ausziehen. Wenn der König, der Herr der Herren sagt, Willi, guck mal, du hast wieder deine alten Klamotten angezogen. Du musst doch nicht, du bist doch kein Penner mehr. Du bist doch kein Armer mehr. Ich habe dir doch neue Kleider gegeben, ich habe dir neue Kleider geschenkt. Warum ziehst du sie immer wieder und immer wieder und immer wieder an? Und das ist das Riesenvorrecht, das mir als Bild schon sehr, sehr lang eingeprägt ist und ich mich sehr, sehr darüber freue. Und dieses Bild gebraucht Petrus, gebraucht Paulus in vielfältiger Weise, Jakobus gebraucht es, Hebräerbrief gebraucht es, dieses Ablegen, Ablegen. Zwei Stellen, die ich nicht gelesen habe und die uns in die Thematik wieder hineinnehmen, ist erst einmal Hebräerbrief, Kapitel 12, Vers 1. Einfach nur, um kurz euch darauf hinzuweisen. Nachdem der Hebräerbriefschreiber Jesus und das Erlösungswerk, die Gerechtigkeit in dem ein für alle Mal geschehenen Erlösungswerk allein durch Glauben uns vor Augen gemalt hat und viele, viele Zeugen, die in diesem Glauben gelebt haben, Kapitel 12, Vers 1 sagt er, deshalb, das ist eine Schlussfolgerung, Kapitel 12, Vers 1, habt ihr es? Deshalb lasst nun auch uns, da wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben, jede Bürde und die uns so leicht umstrickende Sünde ablegen und mit Ausdauer laufen den von uns liegenden Wettlauf, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Der Gedankengang ist der gleiche. Nachdem wir das begriffen haben, gesehen haben, wer wir und was wir in Jesus Christus haben, sagt er, lasst uns das ablegen. Das Bild ist wieder dieses Ausziehen. Und das in gleicher Weise im Jakobusbrief. Jakobus Kapitel 1, Vers 21. Lasst mich ab Vers 19 lesen. Jakobusbrief, Kapitel 1, ab Vers 19. Ihr wisst doch, meine geliebten Brüder, jeder Mensch sei schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Denn eines Mannes Zorn wirkt nicht Gottes Gerechtigkeit. Deshalb legt ab, und da haben wir wieder diesen Begriff, ausziehen, ablegen, legt ab alle Unsauberkeit. Und ein Übermaß an Schlechtigkeit. Das ist, was im Petrus mit Bosheit übersetzt wird. Und nehmt das eingepflanzte Wort mit Sanftmut auf, das eure Seelen zu retten vermag. Seid aber Täter des Wortes und nicht nur Hörer, die sich selbst betrügen. Also der Gedankengang und die Thematik ist die gleiche. So, als Kinder Gottes, ihr seid wiedergeboren durch das Wort Gottes, also legt ab die Dinge, die euren alten oder die mit eurer alten Natur verbunden sind, mit eurem alten Wesen verbunden sind, zieht sie aus, legt sie ab. Ich habe euch das letztes Mal gesagt, dass die Grammatik da von einer Vergangenheitsform spricht. Ich habe die falsche, das ist kein Perfekt gewesen. Also ein Aorist mit einem Zusatz. Die Begrifflichkeiten sind an dieser Stelle nicht wichtig, aber weil in meinem Haus ein Griechischlehrer lebt, hat er mich darauf hingewiesen, dann habe ich nochmal nachgeschaut und rumgewälzt. Also es gibt, also das, was hier uns beschrieben wird, ist in einer Vergangenheitsform. Das heißt, es ist etwas ein für alle Mal geschehen, aber wir immer und immer wieder aufs Neue tun müssen. Genauso wie das Gleiche mit dem Erlösungswerk. Wir haben geglaubt, dass Jesus für uns gestorben ist, richtig? Wir haben es angenommen. Und wir müssen jeden Tag aufs Neue dieses im Glauben festhalten, annehmen. Obwohl wir ein für alle Mal das angenommen haben. Aber ich muss jeden Tag in dieser Vergebung und in dieser Erlösung leben. Tue ich das nicht, bekomme ich Zweifel. Bekomme ich Zweifel an meiner Erlösung, bekomme ich Zweifel an meiner Kindschaft, bekomme ich Zweifel, dass die Sünden groß sind und dass ich doch vielleicht nicht gerettet bin. Ich muss jeden Tag aufs Neue sagen, Jesus Christus ist für mich gestorben, für alle Sünden der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft. Und das haben wir einmal getan, aber das müssen wir jedes Mal wieder aufs Neue tun. Und in dieser Weise, wir haben einmal unser altes Leben ausgezogen, aber wir müssen immer wieder aufs Neue unser altes Leben immer wieder aufs Neue ausziehen und uns davon distanzieren. Also in diesem Sinne möchte ich euch ermutigen, die alten Kleider auszuziehen und sie nicht wieder anzuziehen. Und ich persönlich merke, wie ich immer wieder sie trage und immer wieder trage. Und je mehr, deswegen ist es immer hart zu predigen, weil der Herr redet zu einem dann ganz besonders. Und dann merkt man, dass man, bevor man den anderen sagt, man selber darin wachsen muss. Und das ist immer die Herausforderung. Und ich möchte euch ganz kurz daran erinnern, was wir ausziehen sollten. Welche Klamotten stehen uns nicht? Welche gehören uns eigentlich uns nicht? Und ich bitte, dass jeder für euch selbst sich selbst prüft. Und dann vor Jesus die Entscheidung trifft, wieder aufs Neue es auszuziehen, es nicht mehr anzuziehen. Und ich werde euch einen weiteren Weg zeigen, wie das geschehen kann. Also, was gilt's auszuziehen? Petrus nennt uns fünf Dinge, die er vor allem für wichtig hält. Und er spricht von Bosheit, Trug, Heuchelei, Neid und üble Nachrede. Für sich selbst genommen, ich denke, wir sind erwachsen genug, um das zu verstehen, was das alles bedeutet. Ich will euch nur mit ein, zwei Worten kurz erinnern, was das ist und vielleicht mit Übersetzungsnuancen ein bisschen zu vertiefen. Bosheit, das Erste, was er nennt, mit alle Bosheit. Im Prinzip steht hier alles in einer Pluralform, das heißt in einer Mehrzahl. Petrus meint nicht nur eine Bosheit, sondern alle. Er meint nicht nur einen Trug, alle Trug, nicht nur eine Heuchelei, komplett. Er redet immer, dass wir Dinge komplett ablegen sollen, alles. Konsequenz im Prinzip. Wir können sagen, er fordert uns zu einer Konsequenzenhaltung. Also Bosheit. In meiner Übersetzung steht Bosheit, in anderen, glaube ich, Schlachter, vielleicht sogar übersetzt Schlechtigkeit, wenn ich mich nicht erinnere, je nachdem. Also ist das Gleiche, Bosheit, Schlechtigkeit. Was hier damit gemeint ist, ist ein Handeln und ein Motiv aus einem tiefsten Herzen, etwa jemanden Schaden zufügen zu wollen. Die Bibel gibt uns Zeugnis, dass das Trachten des Menschen von Jugend auf böse ist. Und da ist der Ursprung von dieses Boshafte. Das heißt, hier sind wir bei den Überlegungen, bei Planungen. Und das Ziel ist, etwas Böses zu tun. Das Boshafte, jemandem Schaden zuzufügen, etwas Schlechtes zu tun. Als ich das griechische Wort mich anschaute, musste ich ein bisschen schmunzeln. Das heißt nämlich Kakia. Das klingt ähnlich wie Kaka. Und das fasst man nicht gerne an. Ja, das finde ich, es ist, also unser Kacke kommt nicht von dem Wort Kakia, keine Angst, oder das weiß ich nicht, aber als ich das las, dachte ich, ja, das passt, das ist echt, das ist etwas Schmutziges, etwas Schlechtes, was, das gehört nicht, sondern es stinkt, lasst uns das ablegen. Warum das hier und warum Petrus hier von Kleidern und so spricht, wir werden es vertiefen, wenn wir dann bei meinem hohepriesterlichen Dienst sind, dass wir königliche Priester sind und wir werden uns anschauen, wie Priester dann Gott in dem Heiligtum nahen mussten, was für Kleider sie tragen mussten und was sie nicht tragen sollten und so. Dann sehen wir die Parallele oder den Grund, warum Petrus hier vom Ablegen und Anziehen dann eben sprechen wird. Also das Erste ist die Grundmotivation der Boshaftigkeit, der Schlechtigkeit, etwas Schlechtes zu tun. Tief in dem alten Menschen verwurzelt, das entspricht seinem Wesen, all seinen Motiven, sein Handeln. Sagt Gott, das ist das. Aber wir sind jetzt neue Menschen. Wir haben ein neues Herz, wir haben eine neue Geburt wieder erlebt. So, wir brauchen nicht mehr nach diesen Mechanismen und Prinzipien leben. Und die Bibel fordert uns auf und sagt, legt's ab. Und es ist möglich, es gehört, das ist herrlich, es gehört eigentlich nicht mehr zu dir. Das ist alte Natur. Die Frage ist nur, ob du es glaubst und die Frage, ob du es gerne ablegen möchtest oder sagst, nee, das gehört voll zu mir. Ich kann mir anders nicht vorstellen. So bin ich. Und dann wird uns nach unserem Glauben gegeben und so leben wir nach unserem Glauben. Also, Bosheit ist das Erste, was ihr ablegen könnt. Und jeder weiß, was das ist und wann er boshaftig mal gehandelt hat. Das Zweite, was Petrus sagt, wir sollen allen Trug ablegen. Man kann es übersetzen, Verschlagenheit oder List oder Betrug oder Tücke. Und das Wort, das hier steht, umschreibt einen Haken mit einem Köder dran. Das ist das Wort Trug. Das heißt, man hängt einen Köder aus, ich angel ab und zu gerne in Schweden, und dann muss der Köder gut aufgehängt werden, dass der Fisch nicht den Haken sieht. Es muss lecker sein, es muss gut riechen. Und das ist diese Täuschung, Verschlagenheit. Es wird etwas als etwas positiv und lecker und schön präsentiert und verführerisch dargestellt, aber mit einem Ziel, ihn dann aber zu kriegen. Das ist ganz schön listig. Und da sind Menschen kreativ. Wie sie einander kriegen, wie sie einander überlisten, wie sie einander dazu bringen, Dinge zu tun, die sie nicht tun sollten, um an eigenen Vorteil zu kommen. Es geht um meinen eigenen Vorteil. Und Petrus sagt, legt alles ab, was hinterlistig ist. Legt alles ab, was verschlagen ist. Alles, was hört auf, Köder rauszuschmeißen, nur zum eurem Wohl und eurem Profit und eurem Gut und dazu zu kommen. So, man weiß ganz genau, wenn ich das tue, dann werde ich das und das auslösen und dann bekomme ich das, was ich will. Von vornherein sieht das so hingebungsvoll aus, so aufopfernd. Aber das macht man nur aus einem Grund, damit man etwas bekommt. Das hat nicht den Grund der Liebe, der ungeheuchelten, der beständigen Liebe, aus Liebe heraus, sondern nur, wenn ich das tue, dann bekomme ich. Und das macht man ganz listig. Also man überlegt, wenn ich will, dass meine Kinder das und das tun, dann muss ich ihnen so und so und so unter den Köder legen und dann denken sie, oh, der Papa meint es gut, so und so. Und dann, zack, habe ich sie dahin, dass sie das tun, obwohl sie gar nicht tun wollten, was sie tun sollen. Aber ich habe sie hin manipuliert. Und das geht's, hier geht es um diese Dinge. Hört auf, euch einander zu manipulieren. Hört euch auf, zu belügen, beziehungsweise durch Verschlagenheit und List euch die Menschen so zurechtzulegen, wie man sie haben möchte. Petrus warnt, er sagt, das ist keine echte Bruderliebe, von der er spricht. Das ist entgegen dieser Bruderliebe und er bittet, diese Dinge abzulegen. Das nächste ist etwas, was er sagt, legt allen Trug und Heuchelei, die Heuchelei. Wiederum in Mehrzahl, das heißt, alle Heucheleien sollen wir ablegen. Was das bedeutet, haben wir uns schon intensiv angeschaut, als wir über die ungeheuchelte Bruderliebe geredet haben. So viel will ich euch sagen, man kann es auch übersetzen mit Falschheit. Falschheit oder eine Maske aufsetzen, ein Schauspiel veranstalten. Heuchelei ist nichts anderes, ich gebe etwas vor zu sein, was ich selbst nicht bin oder habe. Und Petrus sagt, hört auf, einander etwas vorzuspielen. Das ist entgegen der Bruderliebe. Echt sein. Das Modewort ist authentisch. Authentisches Leben. Echt sein. Nichts vorspielen. Über diese Dinge haben wir uns aber intensiv Gedanken gemacht. Deswegen, wenn ihr denkt, ich war nicht dabei, könnt ihr gerne, ich weiß zwar nicht in welcher an welchem Tag, aber das finden wir raus, kann man das gerne nachhören. Also, Bosheit ablegen, allen Trug, bisschen Verschlagenheit oder List ablegen, die Heuchelei soll abgelegt werden, gehören nicht zu einem neuen, wiedergeborenen Kind Gottes. Und dann kommt er und sagt, all Neid, wiederum in Mehrzahl und Neid kennen wir, oder? Wart ihr mal schon neidisch von euch? Wisst ihr, wie sich Neid anfühlt? Nee, gell? Gar nicht so einfach. Neid. Neid ist Ich-Sucht. Das ist Neid. Neid ist nicht gönnen. Ich will haben, ich hab's nicht. Und ich gönne nicht, dass der andere das hat, was ich gerne haben würde. Das ist Neid. Ich sehe, was er hat und das Gras ist immer bei anderen grüner und das Essen ist immer leckerer und die Bonbons sind immer besser und egal, was ich habe, was der andere hat, ist immer besser. Und ich will das haben, was der andere hat. Von klein auf ist das im Menschen drin, das kennen wir, das kenne ich. Da kriege ich was, zu Weihnachten bin ich voll froh und ich weiß, ich kann mich an dieses Weihnachten erinnern. Ich bekomme ein Geschenk und freue mich. Und dann gibt meine Mutter meinem Bruder ein Geschenk. Ich gucke es und auf einmal war meins nicht mehr schön. Ich freute mich nicht mehr darüber. Gucke ich und denke, oh, das wollte ich haben. Und Weihnachten war gelaufen. Ich war stinkesauer. Mein Bruder hat den LKW gekriegt, den ich schon so lange wollte. Und statt dass ich mich mit dem gefreut hätte und denke, boah, weißt du, du hast dir das bekommen, was ich auch voll mag, voll gut, ich gönn's dir von wegen. Ich war neidisch, ich war stinkesauer und für mich waren es keine schönen Weihnachten mehr. Wir Menschen ticken so, wir ticken so. Und erschreckenderweise ziehen wir diese Gewohnheit als Christ an und sind als Kinder Gottes ebenfalls. Wenn wir sehen, wenn Gott an Weihnachten uns beschenkt und aus Gnade und Dinge gibt, an Gaben und Geschenke in unserem geistlichen wie unserem materiellen Leben, statt dass wir uns darüber freuen und sagen, oh, du bist ein viel Geliebter, ich freue mich, dass Gott dir gegeben hat. Neid, wieso er? Wieso hat er so viel und ich habe nicht so viel? Wieso hat er das und ich nicht? Und dann vergiftet es. Und statt dass wir uns mitfreuen und mitglücklich sind, nee, können wir nicht haben. Ich übertreibe jetzt. Statt dass wir uns hinsetzen können und sagen, guck mal, wie schön der singen kann. Das ist eine Gnadengabe. Schön, dass er es hat. Ärgern wir uns darum, dass wir nicht so schön singen. Und statt dass wir hingehen und ihm Danke sagen, finden wir irgendwas zu motzen. Wo er einen Ton nicht gut gesungen hat, wo er das falsche Lied gesungen hat, wo er zu viel gesungen hat. Du willst dich nur präsentieren. Du willst nur immer singen, damit alle Leute dich toll finden. Dabei sagt man es nur, weil man eigentlich sich selbst toll finden würde und gerne viel singen würde, damit die anderen einen toll finden. Man projiziert das sofort. Neid. Die Dinge, die wir haben, sind, was haben wir in die Welt hineingebracht, was nehmen wir mit? Alles ist von Gott. Aber schaut mit mir kurz Jakobusbrief. Kurz vorher, ab Kapitel 4, Vers 1. Oh Freunde, wisst ihr, wie viel und ich von der Boshaftigkeit, die sich dann praktisch auswirkt, im Neid geboren wird? Wie viel? Wisst ihr, dass die Schrift darüber spricht und sagt, dass die schriftgelehrten Pharisäer Jesus aus Neid überliefert haben? Sie haben ihn getötet, boshaftiges Verhalten. Warum? Weil sie sich nicht daran freuen konnten, dass Menschen zum Glauben kommen. Sie konnten sich nicht daran freuen, dass Menschen Buße getan haben. Sie konnten sich nicht daran freuen, dass Menschen auf einmal, dass es eine religiöse Erweckung gab. Warum? Weil sie sind zu Jesus gekommen und nicht zu ihnen. Sie sind zu Jesus und nicht zu ihnen. Sie waren aber die Lehrer und der ist irgend so ein Rabbi. Und sie waren neidisch, dass sie zu ihm kamen. Statt sich darüber zu freuen, waren sie neidisch. Und aus Neid haben sie ihn überliefert, sagt die Schrift. Aus Neid. Sie verfolgten aus Neid die Apostel. Aus Neid, weil sie nicht den Einfluss haben konnten, den Jesus hat und den sie gerne hätten. Jakobus Kapitel 4, Vers 1. Woher kommt Kriege und woher Streitigkeiten unter euch? Nicht daher aus euren Lüsten, die in euren Gliedern streiten. Ihr begehrt und habt nichts. Ihr tötet und neidet und könnt nichts erlangen. Ihr streitet, führt Krieg und habt nichts, weil ihr nicht bittet. Ihr bittet und empfangt nicht, weil ihr übel bittet, um es in euren Lüsten zu vergeuden. Jakobus spricht darüber, dass diese Motive voller Boshaftigkeit und Streitigkeit und all diesen Dingen tief in unseren Neid und in unseren Selbstsucht verankert ist und wir neiden und dann töten wir sogar. Und die Welt sagt, ich habe noch nie einen getötet. Und Jesus sagt, wer einen Bruder oder eine Schwester Dummkopf nennt, hat ihn schon sein Herz. Wie oft haben wir schon Menschen getötet dann? Nach dem Maßstab. Sind wir Mörder durch und durch, oder? Und warum? Vieles, vieles, vieles entspringt, weil wir neidisch sind. Weil wir neidisch sind. Wir gönnen es nicht. Wir gönnen es nicht. Ablegen. Gehört nicht zu den Kindern Gottes. Steht dir nicht. Steht dir nicht. Nächstes und als letztes, was er hier erwähnt, ist üble Nachrede. Im Prinzip können wir sogar eine Abfolge hier lesen, dass aus dem Neid oft eben das entspringt, üble Nachrede. Das heißt, wenn ich ihn nicht mag, ihn nicht lieb und neidisch auf ihn bin, dann muss ich ihn diskreditieren. Was das? Diskreditieren? Nein? Egal. Übles Nachreden. Im Prinzip, was wir hier haben, Lästerungen. Weil, um was hier geht, ist Verleumdungen. Und es geht um Rufmord. Es geht um Rufmord. Das heißt, ich mache jemanden schlecht. Was ist die extremste Form, wie die schriftgelehrten Pharisäer einen Rufmord gegenüber Jesus begangen haben, weil sie neidisch auf ihn waren? Sie sagten, er hat den Beelzebul. Er ist einer, oder er treibt mit den höchsten Dämonen. Er ist ein Dämon. Überlegt mal. So, das ist die stärkste Form. Lästerung gegen den Heiligen Geist dann. Aber der Punkt ist hier, das übles Nachreden zerstört die ungeheuchelte, beständige Brüderliebe. Lästerungen, Verleumdungen, Rufmord. Und nachdem ich mit diesem Text arbeite und wirklich schwanger gehe, fällt mir jeden Tag aufs Neue, wo ich das unbewusst tue. Und vielleicht auch nicht mal böse meine, aber ich merke das. Und ich erschrecke darüber und merke, guck mal, Willi, hast du gerade wieder. Und dann muss man wieder Buße tun und wieder das ablegen und sagen, ich entscheide mich, das nicht zu tun. Also, was steht einem wiedergeborenen Kind Gottes nicht? Was ist entgegen seiner neuen Natur? Was zerstört das neue Leben? Bosheit, Trug oder Verschlagenheit, List, Heuchelei, Neid, üble Nachrede. Ich habe euch letztes Mal gesagt, dass ich gerne mit euch einen Bund schließen möchte. Und das lässt mich nicht los. Dieser Gedanke lässt mich nicht los. So ein Vertrag. Und ich habe mir gedacht, das wäre voll gut, wenn unsere grafisch begabten Menschen unter uns so eine schöne Tafel machen würden, so eine Bundestafel. Und dann nur eine halt fünf, nicht zwei. Und dann meinetwegen beim Eingang uns wir es hinhängen würden. Und da steht alles, was unsere Bruderliebe, was unsere Gemeinschaft zerstört. Und dann wird stehen Bosheit, Trug, Heuchelei, Neid, üble Nachrede. Und dass man sich entschließt, sagt, diese Dinge sollen bei uns nicht sein. Wir wollen sie nicht, wir dulden sie nicht, wir akzeptieren sie nicht. Das heißt nicht, dass sie nicht da sind. Aber wir tun nicht so, als ob nichts ist und wir dulden das nicht. Das heißt, wir arbeiten, wir kämpfen dagegen. Wir sorgen dafür, dass diese Dinge abgelegt werden. Wie kann das geschehen? Ich habe euch letztes Mal gesagt, ich wünsche, dass wir uns gegenseitig helfen würden, diese Dinge abzulegen. Weil oft ist die Eigeneinschätzung und Selbstwahrnehmung eine andere wie Fremdwahrnehmung. Und dass man bestimmte blinde Flecken unter Klamotten, wo man denkt, hey, bei mir ist so, wieso, sieht doch gar nicht schlecht aus. Und die Damen kommen und sagen, Willi, du siehst aus wie von der Straße. Also neue Klamotten, irgendwann man wächst rein, man gewöhnt sich dran, man sieht vielleicht gar nicht, man hört gar nicht, dass man schlecht redet, man merkt gar nicht, dass man neidisch ist, man merkt gar nicht, dass man heuchlerisch handelt, man merkt gar nicht, dass man permanent jemanden gefangen nimmt durch manipulatives Reden und Handeln, man merkt gar nicht, dass man boshaft gegenüber anderen geworden ist. Wo ist das Problem? Ich wünsche mir, dass wir als Gemeinde und als Christen wirklich, es ist nicht nur meine Idee, das ist das Wort Gottes. Petrus sagt, legt nun ab, zieht das bitte aus. Ich wünsche mir, zieht's aus. Lasst uns das ausziehen. Und dass ihr mich daran erinnert, wenn ich es immer wieder anziehe, erinnert mich dran. Und ich möchte euch daran erinnern. Und damit es gut wird und damit wir nicht permanent rumlaufen, so, aha, mit einer Liste. Okay, weißt du, wie oft du schon das angezogen hast? Das ist nicht mein Anliegen. Aber ich glaube, wenn wir allein wissen, hey, man gibt Acht auf mich und man schaut, also ich muss ehrlich sagen, seitdem man mir gesagt hat, Willi, man schaut dich vorne auch an, man hört dich nicht nur, dann überlege ich mir, stehe ich da und gucke mal in drei Haare, dass ich sie gekämmt bekomme und dass ich einigermaßen so schicklich aussehe. Ich sage, wenn man mich auch anschaut, nicht nur anhört, dann will ich ja kein Ärgernis sein, kein Anstoß, nicht, dass sie über mein Aussehen meine Worte nicht verstehen, wie man darüber sich ärgern, wenn ich mit bauchfreien T-Shirt hier stehen würde. Also keinen Gefallen tun. So, was ich, das heißt, dass jemand kommt und sagt, hey, und das tut gut, und dann, aber das ist für mich kein Gesetz. Und manchmal stehe ich mit dem Hemd in der Hose und manchmal ohne. Manchmal überlege ich, hoffe ich, bin ich da nicht zum Anstoß für welche. Aber das ist meine Grundlage ist wirklich, nicht zum Anstoß zu werden. Und so, weil Jesus es wert ist, dass wir ihn verherrlichen. Ich möchte euch ein Beispiel oder einen Vorschlag machen, einen Vorschlag machen. Schlag mit mir Matthäus 18 auf. Liebe Geschwister, ich rede nicht in einer belehrerischen oder von oben herab oder ermahnenden, sondern einer der mit Mitgläubigen und Mitkämpfenden und wissend, dass man alte Gewohnheiten wirklich ablegen sollte. Ich habe euch das, glaube ich, bei einer Gelegenheit erzählt, ich glaube im Privaten eher, dass ich früher ein Freund von Witzen war. Ich habe Witze geliebt. Alles, was mich zum Lachen bringt, liebe ich. Ich liebe Lachen. Und Witze habe ich gemocht, sehr gemocht. Und damals als Nichtgläubiger oder Scheingläubiger habe ich auch über Witze gelacht, die einfach unter der Gürtellinie waren, die einfach nicht sich geschickt haben als ein Kind Gottes. Nach dem Wort Gottes soll unser Reden so nicht sein. Epheserbrief Kapitel 5 sagt uns, wie unser Reden sein soll. Und solche Dinge gehören einfach nicht als Kind Gottes. Und ich weiß, als es mir das klar wurde, wie ich damit gekämpft habe. Und ich immer wieder, und dann sitzt man in einer Gesellschaft, alle erzählen die schönsten Witze und dann willst du natürlich auch zu der guten Gesellschaft beitragen, willst auch, dass sie über dich lachen und dann sagst du es und dann denke ich, oh Mann, ich kann mich einmal erinnern, da habe ich einen Witz erzählt und dann musste ich anrufen und sagen, es tut mir so leid. Ich glaube, die waren geschockt, dass sie das von mir gehört haben. Nicht nur, dass ich so einen Witz kenne, sondern dass ich ihn toll finde. Und dann merkte ich früher, das war jeden Tag ein Kampf und mittlerweile merke ich so, ab und zu kommt es noch und dann erschrecke ich darüber, denke ich, oh, nee, das darf nicht wahr sein. Und dann merke ich, oh, guck mal, so lange habe ich dieses Kleid ausgezogen oder diese Klamotte und das ist nicht wieder. Und dann merke ich, wie Gott ein Stück für Stück doch verändert und diese Dinge auch ablegen lässt. Warum? Dazu kommen wir. Also Matthäus 18, wie wollen wir damit vorgehen? Mein Vorschlag, ob ihr es akzeptiert? Ich hoffe ja. Mein Vorschlag ist folgendes. Vers 15. Wenn aber dein Bruder sündigt, so geh hin, überführe ihn zwischen dir und ihm allein. Wenn er auf dich hört, so hast du einen Bruder gewonnen und eine Schwester. Das ist das Gleiche im Griechischen, gell? Wir wissen es. Wenn er aber nicht hört, so nimm ein oder zwei mit dir, damit aus zwei oder drei Zeugen und jede Sache bestätigt werde. Wenn aber nicht auf sie hören wird, so sage es der Gemeinde. Wenn es aber auch die Gemeinde nicht hören wird, so sei wie der Heide und Zöllner. Mal bis dahin. Ohne den Text jetzt zu tief auszulegen, aber ich denke, das wäre ein guter Rat, das anzugehen. Das heißt, wenn du einen Bruder siehst und hörst permanent, listig zu handeln oder boshaft zu handeln oder heuchlerisch zu sein oder neidisch zu werden oder über andere, was ich glaube, das meiste bei uns ist, unter den Kindern Gottes, das übel Nachrede. Wenn wir Lästerungen und Verleumdungen und diese Dinge haben, dass wir hingehen und zwar allein. Geh hin, nimm die Bruder, Schwester beiseite und sag, mir ist aufgefallen, wir haben damals in der Bibelstunde gelesen, wir sollen diese Dinge ablegen. Und der Wille hat mir Rat gegeben, dich daran zu erinnern. Geh hin und sag, lieber Bruder, liebe Schwester, als Kinder Gottes, als diejenigen, die wir Jesus lieben, ihm gehören, ihm dienen, ihn verkündigen, das passt nicht, gell? Und ich bitte dich, komm, lass uns beten, dass es nicht nochmal passiert. Und ich glaube, liebe Geschwister, ich glaube, dass das schon allein eine Wirkung in sich haben würde. Ich habe es erlebt, als ein junger Kerle, der gerade, ich war noch nicht mal auf der Bibelschule, aber meinte, alles wissen zu können und unser damaliger Pastor Dinge getan hat, die ich nicht gut fand. Und dann weiß ich noch, es war eine katastrophale Predigt. Wir saßen am Mittagstisch, ich wurde eingeladen, es waren noch andere, und ich hörte mich über ihn übles Nachreden. Und dann nimmt mich damals der Jugendleiter beiseite und sagt, Willi, ich muss mal mit dir reden. Dann geht er mit mir ins Zimmer und dann sagt er, Willi, das kannst du nicht machen, so über ihn reden. Die Predigt mag nicht gut sein, aber so kannst du doch nicht mit anderen Geschwistern reden. Wisst ihr, wie mich das getroffen hat? Allein, dass er es mir gesagt hat, das hat mir gereicht. Das hat so tief gesessen. Boah. Und das war jetzt kein Bruder mit großer Autorität oder sonst irgendwas. Und der kam zu mir. Das war schon demütigend. Er war weniger im Glauben als ich. Viel kürzer im Glauben. Und er kommt zu mir und sagt, Willi, das war nicht gut. Ich war beschämt bis zu die Ohren. Aber stell dir vor, dass ich würde stoß sein und sagen, nee, das war schlecht. Und jeder muss es hören, dass es schlecht war. Was machen wir dann? Dann sagt die Schrift, dann hol jemand auch. Dann hol jemand, der genauso von der Schrift das sieht wie du, dass es nicht gut ist. Und jetzt stell dir vor, da kommen zwei zu mir. Oh, das wäre peinlich. Nach der Aktion kommen zwei und wir reden und sagen, Willi, das stimmt. Das ist nicht okay. Und die schlagen mit mir die Bibel auf. Zwei oder drei Zeugen bringen in die Bibel Schrift mit. Sagen, guck mal, lest mal nach. Legt alles eine üble Nachrede. Gell? Das gehört sich nicht als Kind Gottes. Wiedergeborene, das ist gegen die Bruderliebe. Gell? Ja. Gott, lass das sein. Das wäre, also spätestens dann müsste ich zusammenbrechen und sagen, oh, Katastrophe. Aber nimm mal an, ich bin so ein sturer Bock. Und ich sage, ich habe keine Ahnung. Habt ihr Bibelschule gemacht? Nein. Predigt ihr? Nein. Also, wenn ihr das macht, dann können wir miteinander reden. Also, ich bleibe stur. Und jetzt, was sagt das Wort Gottes? Jetzt geht ihr zu der Gemeinde und sagt, Gemeinde, Wir haben echt versucht, das unter vier Augen, haben sogar unter zwei, also vier Augen, dann unter sechs Augen. Und jetzt bitten wir, die liebe Gemeinde, das zerstört unsere Gemeinde, so wie der Bruder da handelt, das macht die Gemeinde kaputt. Und das schadet sowohl der Gemeinde wie auch dem Bruder. Und das geht nicht und das verherrlicht Jesus nicht. Bitte geht alle zu ihm hin und sagt, er soll es lassen. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, wenn die ganze Gemeinde zu mir kommt, ich vermute, sie kommen nicht, aber sie rufen mich an, sie schreiben mir eine E-Mail, sie WhatsApp mich voll. Manche trauen sich sogar bei mir zu kommen. Und jedes Mal, wenn ich in den Gottesdienstraum komme, jedes Mal, wenn ich Gemeinde besuche, kommt mindestens einer und sagt, lieber Bruder, ich glaube, du sollst es echt lassen. Darf ich mal sagen, wie könnte ich hart bleiben und sagen, nö. Das wird doch beschämend ohne Ende, oder? Das ist, was Jesus macht. Er sagt nicht, und sagt es der Gemeinde, dann kommt der Pastor nach vorne und sagt, liebe Geschwister, wir haben mit ihm geredet, er hat es nicht eingesehen, wir schließen ihn aus. Das ist nicht, sagt es der Gemeinde. Sagt es der Gemeinde, damit jetzt nicht nur einer, nicht nur zwei, drei, sondern damit alle hingehen und was tun? Ihn anflehen und sagen, bitte mach das nicht. Versteht ihr, das ist nicht ausschließen, das ist nicht hart, das ist ein Ringen. Könnt ihr mir folgen? Die gucken mir alle an, als ob ich davon irgendwas rede, was will ich bloß nicht. Kein guter Deal, kein guter Bund. Lassen wir es sein. Liebe Gemeinde, ich bin davon überzeugt, wenn wir das leben würden, würde Jesus so verherrlicht werden. Ströme des Segens würden fließen. Versteht ihr, es hat doppelten Sinn. Das heißt, auf der einen Seite weiß ich, man ist besorgt um mich, man gibt Acht auf mich. Ich lebe mein Glaubensleben nicht allein. Aber wir leben unser Glaubensleben allein. Wir passen auf uns allein auf und hoffen, dass wir irgendwo mal merken, oh, da bin ich schief. Und dann tun wir dann allein Buße. Und wir leben in einer Gemeinschaft, aber wir leben unseren Glauben immer allein. Wer geht mit uns mit? Wer darf uns kurz helfen, uns korrigieren? Wer darf? In unserer Gemeinde oder Glaubensphilosophie, nee, das ist immer gleich Angriff und das ist falsch und das darf man nicht, keine Ahnung. Privater Glaube ist mein Glaube. Wir sind ein Leib, es sind eine Gemeinde und wir müssen aufeinander Acht geben, das ist unsere Berufung. Und leidet ein Glied, müssen die anderen, die leiden mit und gucken danach und sagen nicht, ah, okay, Finger, er hat eine Entzündung, ja, was machen wir? Zack, abgehauen. Ah gut, wir haben ja noch andere 9. Nach einer Weile der andere Finger, zack, abgehackt. Ah gut, noch 8. Spätestens bei 3. Für chinesisches Essen reicht's. Okay, mehr dürfen nicht weg. Denn wo 2 oder 3 in meinem Namen, sonst ist ja keine Gemeinde mehr möglich. Freunde, es geht nicht. Das heißt, auf deiner Seite, das wäre für die Gemeinde so, so hilfreich. Das heißt, im Positiven, man gibt Acht auf mich. Ich werde wahrgenommen und man schützt mich und man geht mit mir mein Glaubensleben. Auf der anderen Seite aber, ich muss euch ehrlich sagen, das wäre auch sehr erzieherisch. Das heißt, ich weiß, man gibt Acht auf mich. Und das heißt, ich mache mir 2-3 Gedanken, gell? Ganz ehrlich, ich will nicht mal, dass einer mich besucht, geschweige denn 2 oder 3 und dann die ganze Gemeinde. Aber, und jetzt kommt, was Jesus sagt, wenn Brüder und Schwestern nicht in einem besserwisserischen, belehrerischen und ich habe doch gewusst, dass du ein Sünder bist und jetzt sage ich dir, hör auf damit, wenn sie nicht in diesem Ton, sondern wirklich in der Brüderliebe kommen und ringend und sagen, oh, wenn sie so ringen, und die Gemeinde ringt und die 2 oder 3 und dann die ganze Gemeinde ringt und dieser Mensch immer noch sagt, ihr habt keine Ahnung, das ist nichts falsch. Wisst ihr, was das bedeutet? Wenn so ein Menschen das nicht trifft, wenn so ein Menschen das Herz nicht überführt, ihn nicht zu Buße leitet, wisst ihr, was Jesus sagt, wer so ein Mensch ist? Er ist wie ein Zöllner und Heide. Das bedeutet, er ist ein Ungläubiger, weil dann offenbart er sein Herz. Ein unbußfertiges, ungläubiges, ein Sünde verhärtetes Herz. Und wie geht man mit solchen um? Man meidet sie und will nie wieder was zu tun haben. Ein Dritt, und weg mit dem. Und immer auf die Straßenseite wechseln, wenn man ihn dann begegnet. Was hat Jesus mit Zöllnern und Sündern und gemacht? Was hat er gemacht? Er ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Er geht ihnen nach. Aber jetzt geht er ihnen nicht hinterher und sagt, bitte, bitte, lüge nicht oder hör auf, boshaft zu sein, hör auf, listig zu sein, hör auf, heuchlerisch zu sein, hör auf, neidisch zu sein, hör auf, Schlechtes zu reden. Wie kannst du von einem ungeborenen, nicht wiedergeborenen Mensch verlangen, diese Dinge nicht zu tun? Es ist absolut unmöglich. Und wir verlangen permanent dann von Ungläubigen, dass sie heilige Dinge tun, als ob sie wiedergeboren sind. Sie sind es nicht. Kein Wunder, dass sie es nicht können. Und wir ermahnen, 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 machen Jüngerschaft, 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 nichts passiert. Warum? Weil kein Leben da ist, keine Geburt da ist. Also müssen wir nicht Jüngerschaft machen, sondern wir müssen evangelisieren. Menschen zum Glauben führen. Ihnen die Erlösung überhaupt erstmal vor Augen malen, ihre Sündhaftigkeit erstmal vor Augen stellen. Denn wenn sie sich als Sünde nicht, wenn sie das nicht empfinden als Sünde, dann haben sie kein Leben in sich. Nicht das Leben aus Gott. Der Geist Gottes ist nicht da, der sie in die Betrübnis führt. Also brauchen sie erstmal den Geist überhaupt. Und darum sagt Jesus, also wenn ihr durch diesen Weg gegangen seid, dann merkt ihr, da ist überhaupt nichts da, dann zur größten Evangelisationsmotivation. Also drei Gänge hochschalten, beim Evangelium verkündigen. Also, das wäre mein Vorschlag, das wäre mein Bund, den ich gerne mit euch schließen würde und auf Tafel schreiben würde, am besten auf die Tafel des Herzens. Ja? Dann sucht euch eine aus, rechte oder linke Lappen, und draufschreiben. Das heißt einfach, dass wir als neugeborene Kinder Gottes in der Verantwortlichkeit, als Priester, als heilige Priester, als königliche Priester, einen würdigen Wandel leben und aufeinander Acht geben. Das ist, was die Schrift immer wieder macht. Sagt, gebt aufeinander Acht, gebt aufeinander Acht. Denn keiner glaubt und keiner lebt den Glauben selbst. Unmöglich. Er wird eingehen. Wir brauchen einander. Sonst müssen wir das Ganze nicht machen, wir müssen nicht solche Gebäude bauen. Jeder könnte für sich selbst zum Glauben kommen, für sich selbst einen Glauben leben. Aber das geht nicht. Und da, wenn wir uns aber abschirmen, dann verhungern wir geistlich. Sünde bekommt Macht über uns und zieht uns runter. Und das ist übrigens die Strategie. Das ist, was der Teufel will. Er will uns abschotten. Er will uns, du kannst, das ist halt deine Meinung. Komm, leb dein Glauben für dich allein. Du brauchst sie nicht. Guck mal, das ist böse von denen. Das sind Angriffe. Sie lieben nicht. Das ist lieblos. All das, er streut und er will uns isolieren. Er weiß, wenn er uns von der Herde isoliert hat, dann kann er uns angreifen. Das darf er nicht machen. Das darf er nicht machen. Also, legt nun ab alle Bosheit und allen Trug und Heuchelei und Neid und üble Nachrede. Und seid wie neugeborene Kinder begierig nach der vernünftigen, unverfälschten Milch, damit ihr durch sie wachst zur Rettung. Also auf der einen Seite ablegen, wir wissen jetzt was. Und auf der anderen Seite sollen wir etwas uns holen. Er sagt, begierig sein. Ich habe es für mich überschrieben, für geistliches Wachstum sorgen. Sorg dafür, dass du Nahrung bekommst, dass du geistliche Nahrung bekommst. Das, was Petrus hier macht, er schreibt, und seid wie neugeborene Kinder. Er gebraucht ein Bild. Die ganze Thematik oder die ganze Bildersprache, die er spricht. Er spricht von natürlicher Zeugung eines Kindes durch natürlichen Samen und er spricht von der geistlichen Zeugung durch den geistlichen Samen. Und er zieht Parallelen und sagt, wie ein neugeborenes Kind, frisch zur Welt gekommen, es braucht Nahrung, es braucht Milch und es braucht nicht irgendeine Milch, es braucht die Muttermilch. Sonst taugt es nichts. Kein Immunsystem, keine Abwehrstoffe, all das. Man kann da nicht in so ein Fläschchen verdünnten Wasser mit ein bisschen Pulverchen rein, keine Ahnung. Ich weiß nicht, es braucht am besten Muttermilch. Bis heute ist so, oder? Die Mütter. Immer noch das Beste. Ja? Da kommt Hip und all die nicht hin. So sehr sich auch darum bemühen. Und sehr manche Mütter auch dankbar sind, dass es trotzdem gibt. Aber was Petrus sagt, wenn einer wirklich wiedergeboren ist, er sagt, wenn ihr wirklich geschmeckt habt, wenn einer es geschmeckt hat, dann sei begierig danach. Und dieses Wort begierig, er nimmt so ein starkes Wort von Verlangen. Und dieses begierig Verlangen, gibt es verschiedene Facetten von des Verlangen nach Leben, nach Atem, Verlangen nach Intimität zwischen Mann und Frau. Es ist ein ganz starkes inneres von Gott hineingelegtes Verlangen nach etwas. Es ist nicht so, ja, okay, ja, so ein bisschen Lust hätte ich schon. Sondern es ist, kennt ihr den Hunger? Ist eigentlich nicht schön, gell? Oh, und wenn man Hunger hat, was tut man nicht alles, um diesen Hunger gestillt zu bekommen? Man hat Hunger. Und Petrus sagt, wer wiedergeboren ist, er hat Hunger. Natürlich, ich hatte mehr Hunger als mein Bruder. Das sieht man an den Bildern schon. Ich war so und nach ein paar Stunden hat mein Onkel Muskelkater gehabt für 2 Wochen, als er mich getragen hat. Ja, es ist einfach, ich hatte ein bisschen mehr Hunger. Ja, manche haben ein bisschen weniger Hunger, aber trotzdem, alle haben Hunger. Das ist eine natürliche und in dem Fall eine geistliche Veranlagung. Wer wiedergeboren hat ein Verlangen, eine Begierde, ein Hunger. Und dann sagt Petrus, nach was? Er hat Hunger nach der vernünftigen, unverfälschten Milch. Ganz kurz, noch 1-2 Minuten und ich würde gerne diesen Vers abschließen, damit ich nächstes Mal weiterkommen kann. Es braucht gesunde Nahrung, um gesundes Wachstum zu bekommen, um auch gesundes geistliches Wachstum zu bekommen, braucht man gesunde Nahrung. Und Petrus sagt nicht einfach, und seid begierig nach Nahrung, seid begierig nach Milch, sondern er macht es wirklich nach der vernünftigen und unverfälschten Milch. Was er damit meint, sagt, schaut zu, was ihr esst. Das vernünftig, das Wort kommt, heißt Logikos. Eigentlich könnte man sagen, nach der logischen. Oder dieses Logikos, also das logisch, vernünftig, das sind die gleichen Übersetzungen. Das vernünftige, logische wird abgewandelt vom Wort Logos. Und das ist das Wort. So, und darum übersetzen zum Beispiel die Schlachterübersetzung nach der unverfälschten Milch des Wortes. Ich glaube, so steht in der Schlachter, gell? Wer eine hat. Und weil man diesen Gedankengang schon macht. Das muss das Wort Gottes sein. Im Urtext steht eigentlich nur das vernünftig und unverfälschte Milch. Wir wissen, durch was wurden wir wiedergeboren? Durchs Wort. Was brauchen wir, um zu wachsen? Kein Wort. Erlebnis. Gemeinschaft. Muffins. Kuchen. Sportaktivitäten. Gemeindefreizeiten. Ausflüge. Fußball. Musik. Alles wird angeboten, was der Gemeinde Wachstum dienen soll. Nee. Deswegen sagt Petrus, unverfälscht, vernünftig. Was bringt euch zum Wachsen? Und er sagt, es gibt nur eins. Durch das ihr gezeugt worden seid, genau das braucht ihr, um auch fortwährend zu wachsen. Man kann zahlenmäßig wachsen, kein Problem. Man kann durch all diese unvernünftigen Dinge, darf ich sie so nennen, so weil das Wort Gottes so sagt, man kann durch all die unvernünftigen Dinge große Menschenmassen anziehen. In meiner Bibelschulzeit musste ich eine Ausarbeitung schreiben über ein Gemeindekonzept und dieser Mann schrieb und sagte, wenn ich verspreche dir, wenn du diese Dinge tust, du füllst jede Gemeinde. Und er hat recht. Wenn ich weiß, was Bettringer mögen, keine Ahnung, wenn Sie Bettringer gern Spätzle mögen, jeden zweiten Tag, und einen Braten, und wenn Sie gerne Volksmusik hören, und wenn Sie gerne in einer Atmosphäre von Wohnzimmer, keine Ahnung, ich muss rauskriegen, was Sie mögen, ich könnte das hier alles so veranstalten. Jeden zweiten Tag Spätzle hier im Gemeindehaus Bettringen. Und einen Braten dazu und ein paar Sessel und immer Volksmusik laufen lassen. Das ist jetzt voll fies gegenüber Bettringer. Ich habe keine Ahnung, wie ein Bettringer funktioniert, sorry. Und wenn ich das so mache, dann wird der Veterinär kommen und sagen, hey, das ist ja wie bei mir zu Hause. Nur habe ich noch ganz viele andere. Cooler Verein. Und dann, das ist kein Problem. Man kann wachsen, zahlenmäßig, überhaupt kein Problem. Wir müssen nur die Bedürfnisse rausbekommen und ihnen diese Dinge anbieten. Das ist kein geistliches Wachstum. Wir reden hier von geistlichen Dingen. In der nächsten Bibelstunde möchte ich euch deutlich machen, das Schimpfwort des Jahres für mich in diesem vergangenen Jahr. Du vergeistlichst alles. Und das ist das Eigentliche. Petrus redet von geistlichen Dingen, von geistlichem Wachstum. Und was braucht man, um geistlich zu wachsen? Geistliche Nahrung. Und Petrus sagt, sie muss vernünftig sein. Es ist logisch, was man braucht. Es gibt eine logische Konsequenz. Wenn du wiedergeboren bist aus dem Wort Gottes, dann gibt es nur eine logische Konsequenz. Du brauchst das Wort Gottes, um vorwärts zu kommen. Du musst es essen, damit du erstarkst, mündig und groß wirst und fest wirst. Damit du wächst, du brauchst dieses Wort. Und zwar nicht irgendein Wort, du brauchst ein unverfälschtes Wort. Und das ist die Schwierigkeit. Nicht verdünnt, nicht entschlackt oder was weiß ich. Nicht einfach Wasser mit bisschen weißer Farbe, so, damit es nach Milch aussieht. Haben wir alles. Es braucht das Wort Gottes, es braucht die Milch, es braucht drinnen, es muss diese Dinge enthalten. Und Petrus spricht von der unverfälschten Milch. Das heißt, es gibt verfälschte Milch. Es sieht so aus, als ob das Wort Gottes ist. Aber es ist es nicht. Und wisst ihr, wie viele Menschen trinken, 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 trinken und nicht wachsen. Und denken, ja, warum denn? Und mein Körper ist nicht in der Lage, es aufzunehmen und zu verarbeiten. Ich glaube, weil sie überhaupt nicht die Milch trinken. Denn die Bibel sagt, das Wort Gottes wird das hervorbringen, zu was es gesandt ist. Es hat in sich selbst die Nährstoffe, dass wenn man es aufnimmt, dass es Wachstum bringt. Es sei denn, man spuckt es wieder aus. Man ärgert sich daran. Man stößt sich daran. Man will es gar nicht. Dazu der nächste Abschnitt im Petrusbrief. Petrus redet darüber, über diejenigen, die bereitwillig das annehmen. Für die ist das Köstlichste, was es gibt, das Herrlichste, Schmackhafteste. Und sie wachsen. Und es gibt welche, die ärgern sich daran. Und sie stoßen sich daran und sagen, niemals. Und für sie ist es eben nicht Wachstum, sondern zum Verderben. Diesen Abschnitt und zu dieser Thematik in der nächsten Bibelstunde. Ich möchte beten. Oh, ich bitte dich vom ganzen Herzen, Jesus Christus, dass du mich als dein königlichen, heiligen Priester, wenn ich das so schon sage, das ist so gewaltig. So gewaltig, so ein Vorrecht. Und das bin ich in dir, das sagt dein Wort. Und ich weiß, dass ich wiedergeboren bin. Ich weiß, dass ich dein Kind bin. Ich weiß das. So bitte ich dich, Herr, durch deinen Geist, lehre mich, ermahne mich. Durch meine Geschwister und Mitgeschwister, Herr, lehre und ermahne mich, dass ich die alten Kleider ablege, die dich nicht verherrlichen, die nicht zu dieser neuen Schöpfung gehören. Ich bitte dich für jeden Einzelnen, der heute da ist, Herr, dass du durch deinen Geist zu ihm redest und in einer guten Art und Weise als der gute Paraklet in die Wahrheit leitest und das nicht als Gesetz und nicht als Druck und nicht als Moral, sondern als von dir Geist gezeugt und Geist gesprochen und im Herzen bestätigst, Herr, was für eine hohe Stellung wir haben und was es bedeutet, würdig darin zu leben. Vor allem aber, Herr, gib die Kraft dazu. Gib die Kraft dazu. Gib Hunger nach deinem Wort, das uns mündig macht, so zu leben, dass es dich verherrlicht. In deinem Namen, Jesus. Amen. Gesegneten Abend. Bis zum nächsten Mittwoch.